Mein Opa hatte früher mal eine Gaststätte und ich habe immer auf der Theke sitzen dürfen zur damaligen Zeit. Und dann kam von Freddy dieses Lied, immer Junge, komm bald wieder. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist so eigentlich für mich die Verknüpfung auch gewesen nachher. Ich hatte, glaube ich, im November erst 3 Tore. Man stand da diese große Überschrift in der Bild. Ja, habe ich die 6 gekriegt. Das war dann die Bestnote, Geld nicht verdient, so in die Richtung. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass, wie gesagt, Uwe, Trainer und wir sagten, sie haben alle zu mir gestanden, auch die Spieler haben mich dann da unterstützt. Helmut Schmidt zum Beispiel war jemand, wo ich einfach sagte, der hat eine Aura. Das war ein Typ, da hast du gedacht, das Licht geht an, wenn der kommt. Und das sind halt so Dinge, ja, die du dann im Laufe der Jahre auch so mitnimmst, ob es jetzt der nächste Bundeskanzler ist oder das Silberne Lorbeerblatt wird dann auch überreicht und gemacht und getan. Aber ich habe es immer vermieden, eigentlich mich dann öffentlich Richtung Politik eigentlich zu äußern.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die HSV-Legende Horst Rubesch. Moin, moin.
Moin, moin.
Sie sind am 17. April 1951 im westfälischen Hamm geboren worden. Mit 24 Jahren spielten Sie erstmals für Rot-Weiß Essen in der Fußball-Bundesliga. Weitere Profistationen waren dann der HSV, Borussia Dortmund und in Belgien bei Standard Lüttich. Als Spieler sind Sie Europameister und Vize-Weltmeister geworden. Als Trainer wurden Sie mit der U21 zweimal Europameister und Silbermedaillengewinner in Rio 2016. Sie sind seit 1972 verheiratet, haben 2 Kinder und 4 Enkel. Sie sind mit 24 Jahren in die Bundesliga gekommen, habe ich gesagt, haben ihren ersten Titel als Trainer 2008 gewonnen. 22 Jahre, nachdem Sie das erste Mal ein Training geleitet haben. Angeln ist Ihr Hobby. Kennen Sie Menschen, die gelassener und geduldiger sind als Sie?
Oh, ich kenne einige, die gelassen sind und geduldiger sind, ja.
Aber Ihnen würde man das auch zuschreiben?
Ja, das weiß ich nicht. Also es mag nach außen vielleicht so sein, aber innen brodelt's meistens.
Waren Sie zwischendurch schon mal kurz davor zu sagen, das mit dem Trainer ist doch nicht das Richtige?
Ja, die Überlegung hat man sicherlich. Am Anfang der Karriere ist es ja auch für mich Neuland gewesen, sage ich mal. Auf der einen Seite, du hast gespielt und auf einmal stehst du davor und musst es andersrum machen. Aber ich denke, ich habe eigentlich schnell festgestellt für mich, dass es eigentlich der ideale Job ist, vor allen Dingen, wenn ich junge Leute trainieren kann.
Was ist diese Faszination für Sie, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten? Man spricht ja immer auch vom Generationskonflikt. Das heißt, es entstehen viele Fragezeichen auf beiden Seiten. Die gibt's bei Ihnen offensichtlich nicht.
Nein, die gibt's nicht, weil ich glaube, ich gehe ziemlich offen damit um, weil ich erwarte auf der einen Seite Ehrlichkeit und auf der anderen Seite bin ich ehrlich. Und ich habe eins, glaube ich, immer wieder festgestellt, wenn man mit ihnen offen und ehrlich umgeht und sie auch mitnimmt, und auch, ja, Meinung zulässt, dann ist es an für sich einfach. Weil das Entscheidende ist, die Entscheidung, die nachher kommen, müssen sie ja sowieso selber treffen. Ich glaube, es macht nichts, irgendwas da aufzuoktroyieren in der Geschichte und ihnen da irgendwas aufzuzwingen, sondern die Frage wird halt einfach immer wieder sein, auch nachzufragen und selber bereit zu sein, vor allen Dingen auch von denen zu lernen, da was anzunehmen, mitzunehmen. Das war eigentlich, glaube ich, immer so, ja, oder denke ich, das ist einfach immer eine Stärke gewesen dabei.
Dutzende von Nationalspielern finden nur gute Worte über Sie. Würden Ihre Söhne auch sagen, dass Sie ein guter Vater sind, im Sinne von auch Verständnis für die Dummheiten junger Leute?
Ja, ich denke schon. Also jetzt kommt natürlich bei mir meine Frau ins Gespräch, weil sie ist ja eher in erster Linie diejenige gewesen, die Kinder mehr oder weniger großgezogen hat. In der Zeit, wo es Nationalmannschaft war, international, Bundesliga und, auch im Trainerjob teilweise Ausland dabei, war sie doch immer mehr oder weniger der Hauptakteur in dieser Geschichte. Aber ich glaube schon, nein, bin davon überzeugt, meine Kinder stehen für mich, ich stehe ja für sie auch und nein, ich denke, wir haben einen ganz guten Draht zueinander.
Gibt es denn, nochmal auf Ihre Geduld zurückzukommen, in welchen Momenten werden Sie denn hektisch oder eher ungeduldig, vielleicht auch im Alltag?
Ja, ungeduldig. Im Alltag eigentlich weniger. Also ich bin ziemlich gelassen, weil ich genau weiß, dass es halt einfach keinen Sinn macht, da irgendwo hektisch zu werden oder verrückt zu spielen, sondern einfach mit Ruhe und Gelassenheit kommst du eigentlich wesentlich weiter. Weil wir haben ja die Zeit. Das Problem ist ja halt, wenn du dich nicht unter Zeitdruck setzen lässt, dann bist du eh schon der Gewinner, glaube ich.
Wir kommen jetzt mal nach Hamburg und da geht's um die Lieblinge von Ihnen. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Ja, an für sich Deltafleisch. Würde ich jetzt nicht, glaube ich, viel sagen, aber ist direkt am Schlachthof.
Ist hier direkt um die Ecke, wo wir das gerade aufnehmen. Gibt es einen guten Mittagstisch. Und man trifft immer andere HSV-Legenden aus vielen Generationen.
Das habe ich mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Und der Uwe Seele hat mich da eingeführt. Und was da ganz überragend ist, ist halt das Frühstück, wenn es morgens Met gibt. Oder frisches Tartar in dieser Form.
Wann haben Sie das letzte Mal genossen? Ich meine, Sie sind ja berufstätig, da kommt man ja nicht mehr morgens zum Frühstücken. Also ja, auswärts zumindest.
Ach, das kriegen wir schon hin. Das ist nicht das Problem. Also wir richten das manchmal ein, dann triffst du dich mit Bekannten oder Freunden da, dann geht das ganz gut.
Welcher ist Ihr Lieblingspark?
Mein Lieblingspark? Jetzt haben Sie mich überrascht. Ich wüsste nicht, also ich habe immer noch so einen Park im Hinterkopf, der liegt aber schon... Ui, da war ich hier alt, da war ich 12, 13, 14, 15 Jahre alt. Da durften wir dann immer bei uns in Hamm im Park, wo ich da geboren bin, also immer fischen, machen, tun. Das war eigentlich auch immer so. Der Onkel hat uns immer mitgeschleppt in den Park, weil da ein Riesenspielplatz war. Also würde ich bis heute sagen, ist immer noch mein Lieblingspark.
Und in Hamburg wahrscheinlich der Volkspark.
Ja, der Volkspark ist schon klar.
Oder haben Sie da auch die negativen Seiten von kennengelernt, weil Sie da manches Mal vielleicht irgendwo am Baum gestanden haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr?
Nein, ein Volkspark war eigentlich für mich immer nur positiv, muss ich halt sagen.
Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Also das Lieblingslied von Hamburg gehe ich auch wieder ganz weit zurück. Mein Opa hatte früher mal eine Gaststätte und ich habe immer auf der Theke sitzen dürfen zur damaligen Zeit. Und dann kam von Freddy dieses Lied, immer Junge, komm bald wieder. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist so eigentlich für mich die Verknüpfung auch gewesen nachher. Deswegen ist eigentlich das, wenn ich es heute im Radio höre oder wenn es mal irgendwo zufälligerweise aufgelegt wird, dann kommen halt doch die Gedanken immer wieder.
Welches ist Ihr Lieblingsgewässer?
In Hamburg. Ja, weil in Hamburg musst du halt sagen, die Elbe, ganz einfach. Also alleine, was du an der Elbe alles veranstalten kannst, ist eigentlich sensationell. Auf der Elbe, ob du fischen willst, kannst du auch, ist kein Problem. Die Elbbrücken, also es gibt viele Dinge, die einfach ja ins Auge stechen und dann die einfach auch, ja, sag ich, ja, ein Gefühl erzeugen, sagen wir, von sich gut fühlen, sicher fühlen. Und dann, deswegen, also für mich ist die Elbe eigentlich wirklich, ja, das Topgewässer hier in Hamburg.
Sie haben ja gerade die Elbbrücken angesprochen. Haben Sie dann auch immer so ein Kribbeln, wenn Sie da wieder reinfahren in Richtung Hamburg? Das geht mir immer so. Ist immer ganz was Besonderes, ja, den Hafen zu sehen.
Ich glaube, jeder hat ja immer so seine, da ich ja Westfaler bin und dann immer diese Strecke durch den Tunnel meistens nach Hause gefahren bin, meine Mutter besuchen und so weiter. Wenn du dann zurückgekommen bist, war es halt immer so, wenn du die Körperbrücke gesehen hast, war für mich immer so, wieder, jetzt bin ich wieder da, da bin ich wieder angekommen. Hast du gleichzeitig den Hafen noch dazu, dann ist das natürlich eine Skyline, die einfach nicht zu überbieten ist.
Welches ist Ihre Hamburger Leibspeise?
Die Hamburger Leibspeise, ja. Also ich habe dann mich da festgelegt, damals mit diesen Schollen. Also Scholle hin, Scholle her, in sämtlichen Gerichten war eigentlich immer mein Gericht.
Ja, Sie haben ja vorhin schon davon gesprochen, dass Sie die Teiche bei sich in Hamm so toll fanden. Und wann haben Sie das erste Mal einen toten Fisch in der Hand gehabt, den Sie vielleicht selber geangelt haben?
Keine Ahnung. Ich denke, der Papa hat auch geangelt. Er hat mich damals mal mitgenommen am Kanal. Wir haben ja noch den Kanal gehabt und nicht nur Teiche oder Tonkuhlen. Und ja, irgendwann wird das gewesen sein. Aber da war ich bestimmt 3, 4, 5, keine Ahnung.
Und das hat Sie nie wieder losgelassen. Also ich sag mal, es gibt so mehrere Begrifflichkeiten, die man mit Ihnen in Verbindung bringt, wie Kopfballungeheuer. Und dann kommt aber auch ganz schnell schon Angeln.
Ja, da kommt Angeln. Das Angeln habe ich aber von meinem Opa, also väterlicherseits. Der hatte früher, wie das so üblich war, nach dem Krieg hatten die so Parzellen. Bei uns gab es so riesen Tonkuhlen. Und da hatte der so eine Parzelle, wo er sein Gemüse und Kartoffeln und alles angebaut hat. Und da konnte es dann immer angeln. Und der hat mich eigentlich immer mitgeschleppt dazu. Und dadurch ist die ganze Geschichte entstanden, dass ich als Kind dann eben halt über dann, ja, der hat mir dann gezeigt, wie es geht, was du machen musst. Da war auch dann dieser Korken mit der Feder oben dran und so weiter und so fort.
Also ich habe für Angeln überhaupt nichts über, weil ich es tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich habe vielleicht mal ein, zwei Mal daneben gesessen, kann aber eh relativ schwer ruhig sitzen oder auch die Klappe halten. Ist da auch irgendwas, ein Teil von Ehrgeiz dabei oder ist es tatsächlich einfach vor allen Dingen die Ruhe?
Also ich würde es mal andersrum beschreiben. Ich fahre zum Beispiel jedes Jahr fast immer, ja, die letzten, glaube ich, 30 Jahre nach Norwegen zum Fischen. Und ich sag mal, von den 30 Jahren habe ich in 15 Jahren nichts gefangen. Da geht's halt nicht darum, Fische zu fangen, sondern geht's halt einfach darum, es muss halt dazu sagen, ich gehe Fliegen fischen. Das geht darum, eigentlich das zu genießen, was dir die Natur da bietet, das Wasser bietet. Ich meine, die Fische kenne ich, ich habe so viele Fische in meinem Leben gefangen. Also da kommt es nicht auf diesen einen Fisch an, sondern es geht eigentlich darum, genauso wie wir eben gesagt haben, Hamburg, du hast diese Leute, wenn ich rüberfahre von Dänemark nach Norwegen und komme in Norwegen mit der Fähre an, dann denke ich immer, ich bin mein zweites Zuhause so in der Richtung. Und wenn du dann anschließend eine Dreiviertelstunde oder Stunde später schon im Wasser stehen kannst und kannst fischen, dann hast du eigentlich alles. Klar, jeder jubelt, wenn er mal dann einen Fisch fängt, lachst auf der Fliegenroute, ist immer was Besonderes, aber es geht in erster Linie darum, und das war immer mein Fehler, das sage ich jetzt mal einfach, dass immer das, wenn ich mitten im Wasser stehe und keiner kann dich mehr anquatschen und anreden und du hast deine Ruhe und du kannst gucken und du guckst dann gegen Abend, dann steht auf einmal der Mond da zwischen den Bergen, dann hat das was, das ist beruhigend. Und vor allen Dingen, du nimmst dich selber raus, du fährst richtig runter, du fährst zurück, du kannst dich erholen und du kommst eigentlich gut gelaunt, sage ich, dann auch abends nach Hause, auch wenn du keinen Fisch hast.
Wir kommen mal zum Lebensanfang sozusagen. Ihren Geburtsort Hamm bringe ich immer mit der Zugteilung der Deutschen Bahn in Verbindung. Was muss ich noch über Hamm wissen? Was fällt Ihnen da so ein?
Ja, Hamm hat ja, wollen Sie das mit dem Zug sagen, war ja früher der größte verschiedene Bahnhof Europa. Und was fällt denn zu Hamm ein? Also ich kann Ihnen zu Hamm einiges erzählen, weil Hamm ist meine Karriere angefangen. Ich habe in Hamm Handball gespielt, ich habe in Hamm Fußball gespielt. Es hat sich alles da abgespielt. Und ob das jetzt im Stadtpark war oder sonst wie, ich habe meine Frau dort kennengelernt, ich habe dort geheiratet. Also meine Eltern, also meine Mutter hat zum Schluss dann noch gelebt, meine Geschwister leben heute noch in Hamm. Also die Verbindung für mich ist nie abgerissen eigentlich. Und deswegen war eigentlich so, ja, ich habe ja immer gesagt, weil viele immer mit Heimat und dies und jenes, also Heimat ist eigentlich da, wo ich jetzt bin, ne, wo ich also im Moment lebe wieder, weil ich war ja ein paar Jahre, 3 Jahre in Wien, dann war ich in Innsbruck, dann war ich in der Türkei, dann habe ich alles mitgemacht, das hat alles irgendwo Spuren hinterlassen, du hast überall was mitnehmen können, wenn du eigentlich offen damit umgehst und so habe ich das von Hamm auch in Erinnerung, wenn ich heute zurückkomme, habe ich viele gute Erinnerungen. Aufgrund der Tatsache, dass es auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite, was du alles so erlebt hast da unten und nimmst deine Erinnerungen ja auch mit.
Sie haben gerade eben Handball erwähnt. Hätte die Gefahr bestanden, dass Sie gar kein Kopfballungeheuer werden, sondern eher der 7-Meter-Jäger?
Ja, der 7-Meter-Jäger weiß ich jetzt nicht. Zu meiner Zeit gab es ja auch noch ein Großfeld. Mhm. Und ich hatte schon die Möglichkeit, ich habe ziemlich hoch gespielt schon, wir haben schon in der dritten Liga gespielt und haben es eigentlich auch gut gespielt und hatten sogar in dem einen Jahr, sind wir, als das Feldhandball abgeschafft wurde, mehr oder weniger, wären wir sogar aufgestiegen in die zweite Liga, also ja, es hätte auch die Möglichkeit bestanden, Handball zu spielen, aber für mich war Priorität halt eigentlich immer wieder Fußball gehabt.
Wir stellen in diesem Podcast immer wieder fest, dass sich Menschen aus NRW in Hamburg besonders wohlfühlen. Können Sie mir das erklären?
Ja, Hamburg ist offen. Muss man halt einfach, so habe ich es jetzt mal für mich beschrieben. Also wenn man das mal, bei Fußball ist ja immer so, oder zum Beispiel bei Mittelstürmern ist ja immer so, die Frage ist, wie wirst du genommen? Oder, und da muss ich jetzt einfach mal zurückgreifen. Der HSV wollte mich ja schon 2 Jahre vorher haben. Und ich habe dann das große Glück gehabt, ich habe, glaube ich, am zweiten Tag, beim zweiten Training oder dritten Training Uwe Seeler kennengelernt. Ich kannte ihn eigentlich nur aus dem Fernsehen und von Hörensagen her. Und da war es halt einfach so, so der Dicke und das. Und das war ein Denkmal, was verdammt groß war. Und der ist dann damals, werde man nie vergessen, auf Platz 10 ist das heute in Norderstedt da im Ochsenzoll, auf mich zugegangen, hat er gesagt, lange macht er keine Gedanken, du packst das schon. Ne? Naja, und er wusste ja auch, was da kommt, was da erwartet wurde. Und das hat mir natürlich im ersten Jahr fürchterlich geholfen, weil ich auch am Anfang, sag ich mal, nicht die Tore in der Form so gemacht habe, wie es eigentlich sein sollte oder wie ich es mir selber vorgestellt habe. Weil ich hatte, glaube ich, im November erst 3 Tore. Man stand da diese große Überschrift in der Bild. Ja, habe ich die 6 gekriegt. Das war dann die Bestnote, Geld nicht verdient, so in der Richtung. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass, wie gesagt, Uwe, Trainer und wie gesagt, sie haben alle zu mir gestanden, auch die Spieler haben mich dann da unterstützt. Weil auf der anderen Seite mit Kevin Keegan zusammen Fußball zu spielen und Kevin hat zu der Zeit, glaube ich, 10, 12 Tore gemacht, war es dann gespannt zwischen ihm und mir, was eigentlich funktioniert hat. Wir standen vorne, wir haben es gut gespielt. Und da war es dann einfach eine Geschichte, immer vom Dicken immer wieder, der immer wieder gesagt hat, mach dir keine Gedanken, das kommt, das dauert halt ein bisschen. So, und in der Rückserie war es dann kein Problem mehr. Aber ich muss halt einfach sagen, es war nicht nur Uwe, sondern es waren viele, Jochen Meinke, sage ich jetzt mal, die direkt um Fußball rum waren, oder die Mannschaft, die mir geholfen hat. Es war auch in der Stadt. Muss halt immer sagen, man hat mich von Anfang an genommen. Das war kurios. Egal, was ich gemacht habe oder wo ich hingekommen bin, ja, mit der Zeit kannte mich fast jeder. Und vor allen Dingen, wie man mich genommen hat, hat mich eigentlich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ist denn an Ihnen westfälisch und was ist hanseatisch?
Ich weiß jetzt nicht, was westfälisch ist. Und man denkt, ob das jetzt Himmel und Erde ist.
Also, man sagt ja immer eine gewisse Dickköpfigkeit.
Ja, Dickkopf habe ich auch. Aber nein, ich bin eigentlich immer ziemlich offen. Klar bin ich auch manchmal festgefahren. Aber was mir hier eigentlich gefallen hat von Anfang an, war eben halt das Klare, das Direkte. Und ja, was mir auch gefallen hat, ist zum Beispiel, da habe ich immer darauf zurückgeschrieben, die Geschichte, moin, moin. So, also nicht so viel reden, sondern mehr machen, so in der Richtung. Und das ist das eigentlich, was, deswegen sagte ich ja eben schon mal, auch bei den Leuten eigentlich immer so rüberkam. Es war nie diese Hektik, die ich von Hamm aus kannte, sondern hier oder von Essen aus zu damaliger Zeit. Hier war es natürlich klar, du hast mehr im Fokus gestanden, weil bei mir kam dann auch die Nationalmannschaft dazu. Aber wenn ich dann rausgegangen bin oder irgendwo, dann ich konnte in Ruhe essen, ich konnte in Ruhe essen. Klar, habe ich meine Autogrammwünsche auch erfüllt, aber es war doch immer so, dass es nicht überzogen war, dass es nicht zu viel war. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Weil ich habe damals zwar die Kinder waren noch klein. Da bist du Wochenende, wenn du mal auf Freitags gespielt hast, rüber Timmendorfer Strand oder hier oder fahren. Du hast ja eigentlich alles in der Nähe gehabt. Die Stadt erstmal kennenzulernen, war schon mal eine Riesenaufgabe. Ich glaube, ich habe sie bis heute noch nicht richtig kennengelernt. Es gibt immer noch Ecken, die ich finde, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich da auch noch nicht war. Und das Umland ist natürlich auch traumhaft, muss man auch dazu sagen.
Aber haben Sie das Gefühl, jeden Fußballplatz hier in Hamburg zu kennen? Also durch Spielbeobachtungen weniger, weil Sie da gespielt haben?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt so viele Plätze. Manchmal denke ich, da war ich auch noch nicht und da war ich noch nicht. Also mittlerweile habe ich noch ein paar dazugekriegt jetzt durch den Nachwuchs hier in den letzten 3, 4 Jahren. Und nein, müssen halt einfach gucken. Also es gibt bestimmt noch welche, die ich nicht kenne.
Ja. Wie war denn Hamburg in den 80ern? Was sind denn so die markantesten Unterschiede auch zu heute?
Ja, was heißt zu heute? Ich meine, in den 80ern gab es Udo auch schon.
Ja.
Ne, darf man auch nicht vergessen. Und Uwe Seele gab es auch. Und nein, Hamburg war eigentlich für mich damals die große weite Welt, muss man auch ganz einfach sagen. Hamm ist ja nur zwar Großstadt gewesen. Wir haben so im Vorort gewohnt. Dann bin ich die 3 Jahre in Essen gewesen, wo es dann halt schon mal war. Und dann kam eigentlich der nächste Schritt. Ja, wie das so schön heißt, habe ich auch immer gesagt, das Tor der Welt, du hast dir die Schiffe in die Pötte angeguckt, wie war Hamburg? Ja, Hamburg war faszinierend, sage ich jetzt mal einfach. Für mich Neuland, vieles, um halt auch vieles kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, glaube ich.
Gibt es einen Lieblingsstadtteil?
Eigentlich nicht. Eigentlich ist die Stadtmitte mein Lieblingsteil, weil eins muss man nämlich wissen, ich habe nie in Hamburg gewohnt. weil ich bin überhaupt kein Typ für Großstädte. Ich habe immer außerhalb gekommen, immer raus, ich bin immer geflüchtet, dass ich Platz, ich brauchte eigentlich immer Platz. Um es mal ganz banal zu sagen, ich habe immer früher gesagt, wenn ich irgendwann mal so weit komme, dass mein Garten einen Garten pingeln kann und nicht in der Stadt auf der Straße sofort stehe, dann bin ich eigentlich da, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und nein, ich war eigentlich, oder ich sage, ich bin immer nach wie vor noch der Typ, ich muss raus, ich muss Platz haben, ich muss bewegen können. So, und in der Stadt ist es halt genau das Gegenteil. Aber andersrum sage ich auch, ich habe 2 Jahre in Wien verbracht, auch mitten in der Stadt.
Ja, wie ist das denn bitte gelaufen?
Ja, aber Wien hat, ich habe direkt neben dem Prater gewohnt. Mhm. So, dann hast du auch viel Auslauf.
Dann haben sie in Prater gepinkelt.
Ja, nicht so, nicht direkt, aber so könnte man es dann nennen. Aber ich, dadurch die Ausweichmöglichkeiten und aus Wien raus war auch nie das Problem. Und das ist hier das Gleiche. Du kannst ausbrechen, du kannst weggehen. Das, aber für mich persönlich muss ich sagen, habe ich eigentlich immer vorgezogen, außerhalb zu wohnen, raus aus diesen Zentren, einfach die Ruhe zu genießen.
Auch heute wohnen Sie außerhalb von Hamburg, in der Nähe von Neumünster. Fahren da jeden Morgen dreiviertel Stunde, Stunde?
Nee, ich denke mal so im Schnitt ist das eine 35 Minuten.
Zügiger Fahrer.
Nee, gar nicht.
Aber das haben Sie dann ja Ihr Leben lang gemacht. Was machen Sie in der Zeit? Heutzutage würde man vielleicht Podcast hören. Was machen Sie in der halben, dreiviertel Stunde?
Ja, ich habe immer so ein paar Ideen, die wir dann unterwegs noch einfallen.
Weil in den 80ern konnte man ja auch kein Telefon nutzen.
Nee, braucht man
Fragen sich junge Leute, was macht man eigentlich eine Dreiviertelstunde ohne Telefon?
Ja, aber wenn man damit aufgewachsen ist ohne Telefon, das kennen wir ja nun mal alles, dann ist es eigentlich einfach. Ja, das kann man denen ja heute gar nicht erklären. Ich denke mal, wir sind ja auch Fahrrad ohne Helm gefahren. Also ja. Das sind ja die anderen Geschichten dabei. Und andersrum, wir haben auch aus Glasflaschen oder Plastikflaschen getrunken, haben wir auch gemacht. Aber nein, was ich damit sagen will, ist eigentlich, das hat ja alles so seine Zeit. Wenn man sieht, wie sich das verändert hat jetzt in den letzten 30, 40, 50 Jahren und diese Veränderung da eigentlich mitgemacht. Auf der einen Seite war es spannend, auf der anderen Seite neigen wir, glaube ich, wenn man etwas älter ist, auch dazu, oft zurückzugucken, was hat sich bewährt, was war gut, was kann man vielleicht heute noch in die Zeit reinbringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass man doch eine gewisse Gelassenheit, Ruhe wieder mitnimmt nach hier hin. Also zumindest ich für mich. Und das versuche ich auch immer auf die Spieler, weil es ist ja immer hektisch. Andersrum, nehmen Sie einen jungen Spieler heute, der teilweise stehen die Spieler auch, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die stehen morgens um 6:30, 7 auf, die frühstücken, die hauen ab, die gehen zur Schule, dann haben sie um 9 Uhr schon irgendwo in der Schule noch Schultraining, meine Spieler. So. Dann über die Mittagszeit haben sie vorher noch ein bisschen Luft, danach haben sie nochmal und dann kommen sie anschließend um 16 Uhr, 17 Uhr bei uns zum Training und dann sind sie um 21 Uhr zu Hause. So, das ist natürlich ein Ablauf, wo ich dann einfach sage, wenn man das über Jahre gemacht hat, dann ist es eigentlich eine Kunst, den Spielern also das zu belassen, dass sie ihren Spaß dabei behalten. Weil ich glaube, wenn du Fußball ohne Spaß spielst, ist ja nicht mehr gut. Weil du musst einfach Spaß an diesem Job haben, musst Spaß an dieser Geschichte haben und Spaß haben, also dich auch wieder selber immer wieder anzutreiben. Und das sind halt, glaube ich, heute die Punkte, die man, ja, wo ich einfach immer sage, wo ich oft auch zurückgetreten habe und gesagt habe, okay, lass ihn mal, gib ihm Zeit, warte ab. Und für mich geht es halt darum, junge Menschen, glaube ich, zu begleiten, mitzunehmen und ihnen einfach Zeit zu geben. Weil nicht innerhalb von einem Jahr zu erwarten, dass sie diese Sprünge machen und dann international spielen können, sondern es dauert manchmal 2, 3 Jahre. Und
da sind Sie ja das beste Beispiel für.
Ja, bei mir war es ja auch so eine Geschichte. Ja, ich hatte die Möglichkeit, mit 18 Jahren zweite Liga zu spielen, weil ich habe Kreisauswahl und Westfalenauswahl gespielt, habe es aber nicht gemacht, weil macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe einen Job gehabt und dann nach Gütersloh zu gehen und ich hatte zu der Zeit keinen Führerschein, kein Auto mit 18 Jahren und dann 4-mal die Woche zu trainieren, am Wochenende durch halb Deutschland zu fahren. Ne, und das für 400 brutto, das machte dann D-Mark, wo man merkt, zu der Zeit hat einfach keinen Sinn gemacht. So, und für mich war es auch so, mein Handball hatte auch einen festen Status bei mir. Ich habe 4-mal, 5-mal die Woche trainiert und Samstag, Sonntags gespielt. Also Samstags abends in der Halle, Sonntags auf dem Platz Fußball.
Wunderbar, so viel Training, dass Sie wussten, wann Sie den Ball in die Hand nehmen dürfen.
Doch, das ist kein Problem. Also dafür sind die Sportler zu unterschiedlich. Und man muss einfach gucken, weil früher bist du, Sie haben es ja eben auch gesagt, es gab kein Telefon. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben unseren eigenen Fernseher, meine Mutter hat meinen Vater damals angeschafft, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. So, Das darf man auch nicht vergessen.
Also und der hat 15 Jahre gehalten.
Genauso ist es.
Im Gegensatz zu
heute. Und da konntest du auch die Röhre noch auswechseln, kann ich mich gut erinnern. Und da war es halt einfach so, du bist in die Schule gegangen, morgens bist rausgekommen und wenn du aus der Schule die Schularbeiten fertig gehabt hast, warst du den ganzen Tag unterwegs. So, wir hatten ja auch keine Zeit zwar, aber wir haben zumindest gewusst, was wir alles machen können.
Sie haben ja gerade eben den Tagesablauf beschrieben von Ihren jungen Spielern. Wie war denn Ihrer? Sind Sie zwischen zwei Trainingseinheiten nach Hause gefahren oder was waren so die Orte? Ich stelle mir immer vor, in den 80ern hat man dann irgendwo beim Italiener gesessen, 17 Cappuccino und dann ging es wieder zum Training.
Ja, ja, das ist ein schöner Traum. Also ich habe ganz normalerweise Volksschule gemacht, bin mit 14 Jahren rausgekommen, bin in die Lehre gegangen. Also damit ist alles vorbei. Mhm. Ja, dann hast du eigentlich von morgens, normalerweise stehst du um 6 Uhr auf, also 7 Uhr musstest du spätestens anfangen und 17 Uhr hast du Feierabend gehabt. So, dann bist du von da aus direkt zum Training gefahren. Das war der normale Alltag eigentlich. Mhm. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit etwas anders. Zum anderen war es auch so, wer hatte denn zu damaliger Zeit ein Auto? Wenn du irgendwo hin musstest, so wie ich von Pelkum nach Hamm, das waren 9 Kilometer, bin ich mit dem Bus gefahren. Mhm. Naja, das heißt also nochmal ungefähr 35, 40 Minuten im Bus sitzen, musst ja alle Haltestellen mitnehmen.
Und das konzentriert ja auch ungemein, weil man darf ja nichts vergessen, weil aber, so schnell zurückkommt man nicht.
Ne? Aber trotzdem ist der Vorteil dabei, du hast dann von der Arbeit 30 Minuten, also die halbe Stunde, bis du da hingekommen bist, bis du umgezogen warst, bis du wieder im Bus gesessen hast, dann konntest du dich im Bus erholen, dann warst du beim Training wieder fit. Das sind die anderen Seiten. Aber nochmal, es war ja alles wesentlich gelassener, wesentlich ruhiger. Und der Ablauf war eigentlich immer so, dann warst du abends 9:30, 10 zu Hause. So, und dann bist du ins Bett gegangen, hast was gegessen, dann warst du am nächsten Morgen 6 wieder hoch.
Und hier in Hamburg als Profi?
Ja, da war's ja, da, die Zeit kann ich ja dann schon. Ich war ja nachher in Essen schon 3 Jahre Profi. Mhm. Und dann hier war es halt einfach so, dass es eben halt eine Nummer größer war, weil es auch international nachher ging. Und meine Güte, mit Essen sind wir nicht nach Korea ins Trainingslager gefahren, da sind wir nach Holland gefahren, um die Ecke. Und das waren so die Unterschiede dann. Dann kommst du auf einmal in die große Stadt, in der Mannschaft, die vor 2 Jahren, 2 Jahre vor mir, eigentlich den Pokal der Landesmeister gewonnen, also den Pokal der Pokalsieger gewonnen hat. So, und ja, und dann fängst du wieder bei Null an. Und das war immer eigentlich für mich das. Ich habe ich dann überlegt, packst es nicht, schaffst es nicht. Dieses Spielchen hast du ja auch immer noch dabei, wenn du ehrlich bist. Und und für mich war es halt immer wichtig, und das habe ich eigentlich jedes Jahr gehabt, so, reicht das oder muss ich noch mehr tun? Und habe dann für mich immer beschlossen, nee, reicht nicht, da geht noch mehr. So, das hat man ja, man lernt ja auch irgendwann dazu, dass man sich wirklich hinterfragt und sagt, ja, okay, jetzt hast du das. Und die Kunst ist es ja eigentlich das, was man hat, eigentlich zu behalten oder zu bestätigen. So, das war eigentlich immer mein Ziel. Und das beinhaltet letztendlich auch, dass du eine Weiterentwicklung hast. Du kommst vorwärts, du wirst auch abgeklärter insgesamt, je älter du wirst, weil du gewisse Erfahrungen hast einfach.
Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Horst Rubisch weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu unserer Rubrik Die Fragen der anderen Leute und horchen mal rein, wer welche Frage an Sie hat.
Moin Herr Rubisch, hier spricht Peter Tschentscher, Hamburgs erster Bürgermeister. Nächstes Jahr ist auch Hamburg Austragungsort der Fußball-EM der Männer. Welche Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten unserer Stadt zeigen Sie Ihren Gästen?
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll jetzt. Elbbrücken, ich kann überall anfangen. Ich kann Stadtzentrum nehmen, das Rathaus und so weiter. Also es gibt vieles. Ich habe vorhin die Kölbernbrücke genannt, der Elbtunnel ist da. Also ich weiß nicht,
mit Glück ist die Kölbernbrücke noch da dann.
Ja, die bleibt schon. Ich glaube schon, dass sie bleibt. Also so habe ich es verstanden jetzt zuletzt. Und jetzt mit den ganzen Aufführen auf der Insel noch und so weiter. Also wir haben so viele Möglichkeiten in Hamburg. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, den Leuten alles zu zeigen innerhalb dieser kurzen Zeit.
Wie oft waren Sie denn in der Elbphilharmonie?
Noch gar nicht.
Was?
Das ist das Einzige.
Das gibt's doch nicht.
Ja, ja, das ist das Einzige, was bei mir noch offen ist. Weil entweder konnte meine Frau nicht oder ich nicht. Also wir haben es noch nicht hingekriegt. Aber das holen wir noch nach jetzt.
Das werden wir Ihnen aber mal organisieren, würde ich sagen.
Ja, gut.
Hören Sie denn gerne Klassik oder ist es eher gar nicht? Ich meine, da finden ja auch andere Sachen statt.
Nein, ich höre schon gerne Klassik, nur nicht permanent. Also hin und wieder komme ich da ganz gut mit zurecht. Ja. Aber vom Grundsatz her bin ich doch so ein bisschen
Schlageraffin.
Ja, schlageraffin, kann man so sagen.
Okay, so, wir kommen jetzt mal zu einem anderen schlageraffinen Menschen, der eine Frage an Sie hat.
Lieber Horst Rubesch, hier ist Arndt Zeigler von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Wir haben uns mal kurz kennengelernt vor vielen Jahren in Berlin beim Sportschau-Club auf dem Badeschiff. Da hast du die DFB-Runde ausgelost, die erste. Meine Frage wäre, also zunächst mal glaube ich, dass du eins deiner besten frühen Bundesligaspiele hier in Bremen gemacht hast mit Rot-Weiß Essen noch. Ich glaube 3 Tore. Und ungefähr in der Zeit fing ich auch an, Bundesliga zu verfolgen und Fan zu sein. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass du in deinen ersten Jahren, als vor allem dann nach dem Wechsel zum HSV, relativ viele Gehirnerschütterungen hattest, was ich mir sehr unangenehm vorstelle. Gefühlt hattest du da im ersten halben Jahr 3 oder 4 Gehirnerschütterungen. Deswegen meine Frage, weißt du eigentlich, wie viele Gehirnerschütterungen das waren im Laufe deiner langen Bundesliga-Karriere? Weil wahrscheinlich, denke ich mal, hat deine Spielweise als Kopfballungeheuer das ja auch mit sich gebracht, dass man da wirklich niemanden geschont hat. Deswegen die Frage, weißt du, wie viele es waren?
Also ich weiß jetzt nur von einer einzigen und die war in Hamburg. Und die anderen waren halt einfach immer mal, dass du mal so Schläge auf den Hals gekriegt hast und hier und da und vielleicht auch mal zusammengeschoben. Aber von Gehirnerschütterung weiß ich in der Form nichts. Also die einzige Gehirnerschütterung, die ich wirklich gehabt habe, war hier in Hamburg, wo ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da zusammengerasselt bin. Und da war es dann... Hinterher muss ich halt sagen, habe ich dann in der Kabine gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmte. Und dann bin ich auch abends noch ins Krankenhaus und bin aber dann trotzdem nachts nach Hause und habe dann die nächsten 2 oder 3 Tage, sag ich mal, zu Hause abgedunkelt im Bett gelegen. Also das ist das einzige Mal, wo ich jetzt genau weiß, dass eine Gehirnerschütterung war. Das andere, was Sie ansprechen, ist, dass wenn ihn einer mal mit dem Ellbogen auf den Hals haut, dann ist die Blutzufuhr unterbrochen und dann gehen mal im Moment die Lichter aus. Und das ist mir dann passiert in dem Spiel gegen Bochum. Aber sonst an Gehirnerschütterung, also habe ich nicht so viel abgekriegt.
Es gibt ja viele Diskussionen über den berühmten Kopfballpendel, ob man damit noch trainieren sollte oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber haben Sie sich selber, ungeachtet, wie viele Gehirnerschütterungen es sind, mal Gedanken darüber gemacht oder lassen Sie sich regelmäßig untersuchen? Weil ich sag mal, bei Boxern, die nun einige härtere Schläge ja noch abkriegen, ist es ja sehr markant, dass da sehr viele Boxer ja Spätschäden mit sich rumschleppen.
Also ich habe für mich noch keine Spätschäden festgestellt. Das ist der eine Punkt. Ich bin auch nicht derjenige gewesen, sage ich jetzt mal, der permanent Tag für Tag an diesem Pendel gehangen hat. Ich habe es eigentlich nur sporadisch immer benutzt, wegen Anläufe, wegen Timing und so weiter. Ich hatte eh schon ein gutes Timing von meiner Handballspielerei. Ich wusste, wann, wo ich hin musste. Und das war eigentlich der große Vorteil, den ich gehabt habe immer. Und das Entscheidende war halt eigentlich, dass du immer aus einer stabilen Position heraus hingehen kannst auf dieses Pendel. Aber nein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jeden Tag 100 Kopfbälle gemacht habe. Ich bin dann hin und wieder mal da hingegangen, eigentlich nur, um halt technisch da eben nochmal einfach zu gucken, Anlauf, ja, nein, wann, Lauf, einfach dieses Einschätzen, sonst eigentlich nicht. Normal haben wir es eigentlich alles aus dem Spiel heraus gemacht.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie schon 2 Jahre vorher zum HSV hätten gehen können. Es war also nicht lieber auf den ersten Blick. Was hat Sie denn erst gehindert?
Na, es war so, ich bin ja dann auch vielleicht in der Beziehung etwas anders geartet. Ich habe nochmal mit 24 die Chance gekriegt, in Essen zu spielen. Und habe das Glück gehabt, ich durfte da mit Willi Lippens, Dieter Bast, Werner Loran und wie sie alle heißen, zusammenspielen. Und das war eigentlich riesig. Wir sind im ersten Jahr 7. geworden. Er hat ja eben darauf angesprochen, dass ich in Bremen diese 3 Tore gemacht habe. Und da war es dann überhaupt für mich kein Thema, da in Essen wegzugehen. Für mich, und nach dem ersten Jahr war es so, ich habe 18 Tore gemacht. Gerd Müller und Dieter Müller sind damals mit 19 Toren Torschützenkönig geworden. Und mir fehlten letztendlich von der Zeit her, fehlten mir, glaube ich, 8, 9 Spiele oder 10 Spiele, die ich gar nicht gespielt habe in dem ersten Jahr. Und habe dann im zweiten Jahr, und das war für mich wichtig, einfach gesagt von Anfang an, nein, ich habe eh einen 2-Jahres-Vertrag, den mache ich auch, den erfülle ich. Und habe dann im zweiten Jahr, ich glaube, 21 Tore gemacht und wir sind abgestiegen. Da darf man nicht vergessen, da waren viele Spieler weg. Und da kam dann wieder die Anfrage nach Hamburg. Aber da habe ich dann gesagt, nein, die haben mir geholfen. Jetzt helfe ich denen halt wieder aufzusteigen. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich in dem Relegationsspiel ganz zum Schluss noch einen Elfmeter verschossen habe gegen Nürnberg. Und da sind die Nürnberger aufgestiegen, weil sie im ersten Spiel in Nürnberg 1-0 gegen uns gewonnen haben. Und das zweite Spiel ist dann 2-2 ausgegangen. Und dann habe ich der Wechsel. Aber der Wechsel war frühzeitig da klar, dass ich dann nach Hamburg gehe.
Mit welcher Idee sind Sie damals in die Stadt Hamburg gegangen? Was waren das so für Bilder, die Sie in Hamm von Hamburg hatten?
Ja, ich habe das große Glück gehabt, in Hamburg spielte, in Essen spielte jemand, der aus Hamburg kam, das war der Gerd Witschakowski, der früher St. Pauli gespielt, und der hat immer zu mir gesagt, der hat im ersten Jahr schon zu mir gesagt, Lange, für dich gibt's nur einen Verein, das ist der HSV, du musst nach Hamburg. Da hat er mir im ersten Jahr schon immer gesagt, ich sag mal, so Spitzname ist der Witsche, habe ich mal Witsche, sag ich, hör zu, sag ich, ich bin froh, dass ich hier spiele. Da sagst du, ich soll nach Hamburg gehen. Da spielten Keller, Volkert, Steffenhagen, wie sie alle heißen, Ed Meyer und Co. Und du willst mich da hinschicken. Sag ich, und im zweiten Jahr auch. Und dann kam irgendwann, wie gesagt, dann kam diese Anfrage. Da habe ich gedacht, naja. Und für mich war es halt wichtig, sag ich mal, dass ich erstmal meinen Teil in Essen abgeliefert habe auf der anderen Seite. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, packst du das oder packst du es nicht? Weil im zweiten Jahr, als ich diese 21 Tore gemacht habe, hat ein Länderspiel in Essen stattgefunden, so ein B-Länderspiel. Und da haben die Medien schon mal spekuliert, dass ich vielleicht Nationalmannschaft spielen kann und. Das hat aber nicht stattgefunden. Und das war so, das hat sich so bei mir so ein bisschen festgesetzt. Da habe ich gesagt, so, ich habe immer einen Schritt nach dem anderen gemacht. Dann habe ich die Bundesliga nochmal geschafft. Da habe ich gedacht, Nationalspieler kannst du eigentlich auch nochmal werden. Wenn du dann mal gucken, ob du das schaffst oder nicht schaffst. Da aber ja immer viele bescheinigt haben, ich könnte kein Fußball spielen, aber ich habe zu diesen Tore geschossen. Hatte was mit Fußball dann zu tun. Und dann war das eigentlich mein Ziel, auch eben halt vielleicht eine Tür weiterzugehen, also nach Hamburg in diesem Fall. Und wenn, dann kam eigentlich nochmal nur nach Hamburg in Frage. Und ja, dann war es dann logisch für mich ganz einfach, dass ich gesagt habe, wenn ich schon in Hamburg bin, dann will ich auch vielleicht diesen Schritt nochmal machen. Und
man darf ja nicht vergessen,
ist es halt so gekommen.
Das war eine Zeit, da hat der HSV regelmäßig vor Bayern München in der Tabelle gestanden. Gab es trotzdem mal irgendeine Anfrage oder eine Idee von Bayern München?
Na, von Bayern München. Ich habe mich eigentlich auch nie darum gekümmert, weil für mich war es überhaupt kein Thema. Ich bin nach Jähn gekommen, hatte einen 3-Jahres-Vertrag. 2+ Optionen. Und damit war das Thema für mich durch. Das war, ich meine, bei uns zu meiner Zeit, oder nehmen Sie mal jetzt Karls, Magath und wie sie alle heißen, die haben ja 10, 12 Jahre hier gespielt. So, da war das, du hast nicht jedes Jahr gewechselt. Diese Wechsel waren ja nicht. Wenn du vom kleinen Verein, so wie ich, als Spätstarter mit 24 erst in die Bundesliga kommst, mit 27 dann nach Hamburg wechselst, so, dann habe ich hier 5 Jahre gespielt. Und da war dann auch schon wieder, weil eben da war ich 32, 33, in die Richtung ging das. Dann kam damals, was ich ja als absolut legitim empfand, dass man Überlegungen hatte, wer kommt danach, wer macht da weiter. Kevin Keegan war ja schon weg. Mhm. Und dann war der Däne und ich waren noch da, Lars Bastrop. Und dann waren wir beide schon so ein bisschen gesetzt. Und Lars wollte zurück nach Dänemark. Und ich habe gesagt, ich würde gerne noch 2 Jahre spielen, aber das war nicht möglich, weil die Verpflichtung Schatzschneider Wuttke waren schon klar. Das war ja dem vom Verein auch eine finanzielle Geschichte zu der Zeit. Und dann war es eigentlich im November, Anfang Dezember klar, dass ich aufhöre und weggehe, weil viele haben schon nicht geglaubt dann in dem Halbjahr. Die haben mir gesagt, der pokert. Aber es war eigentlich klar, dass ich dann nach Lüttich gehe.
Warum Lüttich?
Das ist erstmal war es wieder was Neues, näheres Ausland, sage ich jetzt mal. Und es war eine Verbindung durch Ernst Happel, weil Ernst Happel war vorher mal Trainer in Lüttich und der fragte mich und den hatten sie wohl gefragt, ob ich gegen Belgien die beiden Tore im Finale gemacht bei der Europameisterschaft.
Den sind sie sehr schlecht in Erinnerung gewesen.
Ja, und aber die haben mich also wirklich herzlich aufgenommen und Lüttich war eine Stadt. Ich habe mir das dann so ein bisschen alles durch den Kopf gehen lassen. War eine Stadt wie Essen, war auch Kohle, Eisen. So, die Mentalität war ähnlich. Und da habe ich gesagt, können wir gut vorstellen. Und zum anderen war Lüttich zu damaliger Zeit eine Mannschaft, die international gespielt hat. Also Es waren nur Nationalspieler, Belgier oder Holländische. Und ich, Nummer 1-2, Walter Möfs oder Simon Thalmata, Plessers, der nachher hier auch gespielt hat beim HSV. Das waren ja alles Top-Nationalspieler zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war es eigentlich für mich ja eine gute Überlegung, da nochmal 2 Jahre hinzugehen.
Außer, dass die Spieler heutzutage durch die Punktprämie schon mehr Geld verdienen als sie damals. Was ist denn im Fußball besser geworden?
Ja, ich habe kein Problem damit, egal was sie verdienen oder nicht verdienen heute. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, weil für mich war es halt wichtig, wenn ich diese Wechsel vollzogen habe als Spieler. Ja, ich habe ja meine Preise selber festgelegt in dem Fall. Und dann war ich da halt auch mit zufrieden. Also dann werde ich da nicht hinterher nachkarten, wie das heute teilweise ist, wenn dann diese Angebote einfliegen. Ja, was ist besser geworden? Was ist besser, was schlechter? Ich habe eben mal gesagt, für mich hat so alles seine Zeit. Es hat sich auch einiges verändert. Ich meine, heute liegen um den Platz drumherum, liegen, ich glaube, 10, 15 Bälle. Die Einwürfe können wieder direkt ausgewählt. Torwart darf nicht mehr in die Hand nehmen und. Es sind ja auch diese Veränderungen alle gekommen. Abseits ist verändert worden und das ganze System hat sich ja auch ein bisschen verändert. Und da muss man halt einfach sagen, bleibe ich einfach dabei. Jeder Abschnitt, der gewesen ist oder gelaufen ist, hat sicherlich seine guten, genau wie seine negativen Zeiten. Und die haben wir ja auch gehabt. Manchmal, bei uns war es so, wenn du also geführt hast, 7-0, da hast du ja bald in die Tribüne gehauen. So, dann war erstmal Pause. Ne? Und das war ja nicht mehr in der Nachspielzeit so wie heute. So, das sind dann die anderen Seiten der Medaille. Und es wurde auch mit einer anderen, ja, mit einer anderen Härte gespielt, muss man ganz einfach sagen.
Wir haben ja gerade eben Hamburgs ersten Bürgermeister gehört, der Ihnen eine Frage gestellt hat. Ja. Sie sind ja ausreichend häufig im Rathaus gewesen, um da Pokale zu feiern. Haben Sie sonst Kontakt mit Politik gehabt oder haben Sie zwar eine Meinung, aber sich nie geäußert?
Ja, ich äußere mich ja grundsätzlich nicht dazu. Ich denke mal, das ist jetzt nicht um, ich habe eine Meinung dazu, klar, das ist meine Meinung. Aber dass ich mich da öffentlich jetzt hinstelle und diese kundtue, das mache ich eigentlich nicht, weil dafür sind andere Leute da, die da täglich mit zu tun haben und sich da auch wesentlich besser auskennen. Aber nein, gerade der Stadt, natürlich komme ich immer wieder in Berührung. Ob das jetzt Tschentscher war damals, was mich besonders gefreut hat, ich hatte ja noch das Glück, ich habe Helmut Schmidt noch kennengelernt, ja, der ja auch bei der Europameisterschaft in Belgien dabei war und so weiter und so fort. Und das sind halt so Sachen, die nimmst du einfach mit, das sind Leute gewesen oder Helmut Schmidt zum Beispiel war jemand, wo ich einfach sagte, der hat einen Aura, das war ein Typ, da hast du gedacht, das Licht geht an, wenn der kommt. Und das sind halt so Dinge, ja, die du dann im Laufe der Jahre auch so mitnimmst, ob es jetzt der nächste Bundeskanzler ist oder Silber der Lorbeerblatt wird dann auch überreicht und gemacht und getan. Aber ich habe es immer vermieden, eigentlich mich dann öffentlich Richtung Politik eigentlich zu äußern.
Aber haben Sie mit denen mal gesprochen und gesagt, sag mal, was machst du denn da für ein Mist?
Ja gut, vielleicht nicht direkt in dieser Form, aber klar redet man darüber. Ich meine, ich habe viele Ehrungen auch im Rathaus hier gemacht, mit Uwe Seeler zusammen, also nein, aber da geht's in erster Linie darum, was für Möglichkeiten haben wir, was können wir noch machen, was junge Menschen angeht und da weiterzuhelfen und zu tun und zu machen.
Sie haben ja jetzt schon 2-3 Mal Uwe Seeler erwähnt. Der ist für uns alle hier in Hamburg ein Idol, ein Vorbild. Was ist er für Sie gewesen? Eher Freund oder auch jemand, auch der ein guter Ratgeber war? Also haben Sie mit dem eher Spaß gehabt oder eher ernste Gespräche?
Nein, ich habe mit ihm alles gehabt. Er war, muss ich sagen, von Anfang an, ich habe mal versucht zu erklären, als Kind habe ich gespielt, Uwe Seeler vor, Non-Tor, das kennen wir ja alles, weil ich konnte auch Kopfball spielen, er auch. Und als ich dann nach hier kam, habe ich, glaube ich, am Anfang erklärt, dass ich gleich von Anfang an mit ihm das Glück hatte, dass er mich, sage ich mal, einbezogen hat. Und dadurch war die Verbindung eigentlich schon von Anfang an, für mich war sie ideal, war super. Wenn ich irgendwas hatte, ich konnte ihn jederzeit fragen, er kam öfter zum Training. Und das hat sich auch nie, sag ich mal, über die, bis hin jetzt zu sagen, dort, das hat sich nie mehr verändert, es hat sich immer noch weiterentwickelt, noch verfestigt, die ganze Geschichte. Und mit Uwe konnte ich eigentlich über alles reden. Es war nicht nur, dass wir uns über Fußball unterhalten haben oder irgendwo dummes Zeug, sondern wir haben uns grundsätzlich über alles unterhalten. Sein HSV, mein HSV, das waren natürlich auch immer diese Themen, die dazu kamen. Und nein, was ein Uwe ausgezeichnet hat, glaube ich einfach, ist seine Bodenständigkeit, seine Ehrlichkeit und vor allem die Art und Weise, wie er menschlich mit allem umgegangen ist. Und das hat mich eigentlich immer wieder fasziniert.
Jetzt ist Fußball für viele ein ganz wunderbares Smalltalk- oder Stammtischthema. Was sind denn Ihre Themen, wenn Sie jetzt in Bostedt in eine Kneipe gehen? Geht es dann auch immer nur um Fußball oder haben Sie ganz andere Themen?
Ich gehe ja nicht in die Kneipe. Nein, eigentlich so die Themen, wir haben eine Wohlgruppe, eine alte.
So.
Da sind ein paar junge Leute dabei, die etwas älter sind als ich. Und mit denen spielen wir dann Bowl und dann kommt halt einmal das Thema auch HSV, aber dann kommen auch ganz normale Tagesthemen, muss man halt ganz einfach sagen. Mhm. Und da sind auch viele Sachen dabei, zum Beispiel, was mich dann immer wieder fasziniert, wir haben da 2-3 Jungs dabei, die mit dem Fahrrad zum Nordkap fahren und die sind so alt wie ich, dann denke ich mir immer, hallo, wie geht das denn? Ne? Und das sind dann halt immer so Geschichten, die du einfach mal so hörst. Oder wer was gemacht hat, dann wird ja auch mal wieder in der Vergangenheit rumgekramt. Wir Alten neigen ja ab und zu mal dazu, auch mal nach hinten wieder zu gucken. Und was ich also immer versuche zu vermeiden, ist halt, da war alles besser. Nein, besser war auch nicht alles. Aber es waren ein paar Sachen dabei, wo wir einfach sagen, wäre heute auch nicht so schlecht, wenn man das mal wieder einführen würde.
Wir kommen zu unserer Wissenswertrubrik. Wir haben also ein paar Fakten über Hamburg. Mit 10.000 Quadratmetern ist der Amerigo Vespucci Platz in der Hafen City fast so groß wie der Rathausplatz. Mit dem Namen ist der Platz in guter Gesellschaft. Auch andere Plätze in der Hafen City sind nach bekannten Entdeckern benannt. Nach welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einen Platz in Hamburg benennen?
Ja gut, ich habe ja gesagt, mit Uwe Seeler haben wir das, glaube ich, alle gehabt bis jetzt. Helmut Schmidt haben wir, glaube ich, auch. Wir haben, aber wenn ich jetzt.
Der hat einen ganzen Flughafen
sogar. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja. Und also ich wüsste jetzt nicht im Moment, ob man unbedingt, ich bin jetzt nicht der Typ, der darauf stehen würde, sagen, dass ich jetzt einen Platz für mich haben müsste, der Horst-Rubisch-Platz heißt oder sowas in der Richtung.
Also, das wäre ja irgendwas in der ersten oder zweiten Etage, weil sie immer so hochgesprungen
sind. Ja, das ist das, aber nein. Da hätte ich jetzt keine Meinung zu.
Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Die drei Inseln Neuwerk, Niegehörn und Scharhörn liegen im südöstlichen Teil der Nordsee und bilden gemeinsam den Hamburger Stadtteil Neuwerk. Und das, obwohl sie rund 100 Kilometer entfernt des Hamburger Stadtgebiets liegen. Welches Buch würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Aha, auf eine einsame Insel. Also ich habe viele Bücher, die ich mitnehmen würde, aber ich würde höchstwahrscheinlich, Ich würde mein Angelbuch mitnehmen. Ich würde es nochmal lesen und nochmal lesen und gucken, ob alles richtig ist oder ob wir noch was verändern können.
Sie haben ein Buch geschrieben über das Dorschangeln.
Ja.
Und das ist ein richtiger Klassiker im Angelbereich, habe ich nachgelesen.
Ja, ist richtig. Ist ein Klassiker, ist dreimal ausverkauft worden. Und nein, es ist ein Buch aufgrund der Tatsache entstanden. Ich bin damals nach Jähingen gekommen und habe dann das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen, der da auch an der Küste fischt, der mir gezeigt hat, wie das hier geht und was man machen kann. Und dann habe ich versucht, Lektüre zu kriegen über den Paul Paray Verlag. Gab es keine Lektüre. Und da gab es einen Lektor, Peinemann hieß der, der ist auch leider schon verstorben, der gesagt hat, schreiben Sie das Buch doch selber, schreiben Sie doch ein Buch. Da habe ich gesagt, ich kann doch kein Buch schreiben, wenn ich von nichts eine Ahnung habe. Doch, sagt er, das machen wir schon. Sagt er, ich gebe Ihnen jemanden an der Hand, mit dem Sie das machen können. Und dann habe ich mit diesem Dieter Schieker zusammen, haben wir dann über die nächsten 3-4 Monate da zusammengesessen und dann ging es eigentlich darum, was hast du für Ideen? Da musst du ein paar Bilder machen, dann hin und her. Und dann haben wir eigentlich ein Buch für Anfänger geschrieben. Also mit der normalen, was eigentlich dazugehört zum Fischen. Das war eh, waren erst die ersten 20 Seiten waren eh weg. So, und von da ab kam dann eigentlich das so, was man machen kann, welche Fragen ich habe, wie kriege ich das hin, was kann man da machen, hast du eine eigene Idee, können wir es verändern? Und so haben wir das auch geschrieben. Und es ist dermaßen willig gut verlegt worden, ist sogar in Norwegen, Dänemark und Schweden verlegt worden. Und ist auch, wenn ich, Dänemark weiß ich, glaube ich, aber Norwegen weiß ich jetzt
nicht. Kriegen Sie immer noch Abrechnungen davon? Man kriegt ja jährlich
dann
immer
so einen Überblick. Ich habe da komplett drauf verzichtet, weil für mich war das Hobby. Und die Tantiem hat alle die Schicke gekriegt.
Okay. Noch in diesem Jahr eröffnet die modernisierte Alster-Schwimmhalle das Sportbecken fast 4,8 Millionen Liter Wasser. Wie halten Sie sich fit?
Ja, eigentlich mit Fahrradfahren in erster Linie. Bull, habe ich gesagt.
Ja.
Das ist ein hochinteressantes Spiel.
Ja.
Und man muss sich auch nicht so schnell bewegen, das ist ganz gut. Aber Fahrradfahren in erster Linie, schwimmen, weil Wasser haben wir ja genug. Also wir haben ja auch bei uns zum Beispiel mehr da vor der Tür mit den Kids schon mal gehen, jetzt mit den Enkelkindern und nein, also eigentlich ganz normal.
Jetzt kommen wir doch nochmal zum Fußball, denn was diese Stadt Hamburg auszeichnet, ist die Rivalität von zwei sehr unterschiedlichen Vereinen, dem HSV und dem FC St. Pauli. Was hätten Sie denn gerne vom FC St. Pauli, was dem HSV vielleicht gut stehen würde?
Also ich sag mal so, ich hätte gerne gehabt das alte Stadion von St. Pauli früher. Das neue gefällt mir zwar auch sehr schön mit dieser neuen Haupttribüne, mit dem neuen Eingang und so weiter, stadtähnlich, also wie der Rathausplatz gebaut. Warum? Ich bin ja in Essen mit diesem Stadion, St. Pauli und Essen waren fast identisch von den Stadien her. Und diese Art und Weise, dass du nah dran bist an den Zuschauern, dass da einer mit dem Regenschirm auf den Kopf hauen kann, das war eigentlich so das, was mich so fasziniert hat. Das hätte ich gerne auch behalten, weil das alte Stadion St. Pauli hat mich eigentlich immer fasziniert, auch mit den roten Sofas da hinten in den VIP-Bereichen und so weiter und so fort. Und sonst muss ich halt einfach sagen, nein, ich freue mich eigentlich über diese Rivalität, weil ich kenne es von Essen her. Rot-Weiß-Essen, Schwarz-Weiß-Essen war ähnlich geartet. Und nein, ich freue mich, dass es St. Pauli gibt. Ich freue mich, dass es dieses Derby gibt, weil es gibt ja nichts Schöneres, als einfach Derbys zu schmieren und sie zu gewinnen vor allen Dingen.
Ein Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der quasi ihr wichtigster Partner auf dem Feld war Manni Kals, mit dem sie ein kongeniales Duo gebildet haben. Er hat geflankt und sie haben ihn reingemacht. Wie oft sehen Sie sich noch, wie oft treffen Sie sich noch? Ist da so eine Lebensfreundschaft auch draus geworden oder unterscheidet man da sehr?
Ja, nein, wir treffen uns ab und zu. Wenn er 70 wird, jetzt haben wir die Tage zusammen auch nochmal ein paar Aufnahmen für die UEFA gemacht, weil im nächsten Jahr ist ja die Europameisterschaft. Und nein, der Kontakt, was unsere Mannschaft angeht, ist eh geblieben über die ganzen Jahre. Und aber Manni, was unterscheidet uns? Aber Manni, sage ich mal einfach, ich habe mit Manni bei der Nationalmannschaft auf einem Zimmer gelegen, aber wir haben fast nie miteinander gesprochen, weil Manni hat immer geschwiegen.
Er hieß ja auch der Schweiger.
Genau, so ist es. Aber heute muss ich sagen, er ist kommunikativ. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert.
Haben Sie da Einfluss drauf gehabt?
Ach, das
oder seine Frau?
Ja, ich denke seine Frau. Und nein, er ist ein ziemlich korrekter Typ auf der einen Seite, ein klarer Typ, der auch nicht allzu viel redet in der Form. Aber mittlerweile muss ich einfach sagen, nein, Manni und ich, wir haben uns eigentlich blind verstanden von Anfang an. Also auch was ich... wo ich nach Hamburg gekommen bin, da war ja auch einer derjenigen, wo ich von profitiert habe am Ende nachher. Und er hat ja auch davon profitiert. Ich habe immer gesagt, das Entscheidende war ja eigentlich, der hat einfach die Bälle reingehauen und ich musste sehen, dass ich sie kriege. Ich habe sie gekriegt.
Die sind gar nicht immer auf die gleiche Stelle geflogen.
Der Einzige, der das geschafft hat, habe ich immer gesagt, nachher konnte er das auch. Es gab in Essen einen, der Willi Liebens hat immer gesagt, lauf, ich treff dich. So, das ist auch eine gute Geschichte. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das, was für mich immer auch so heften geblieben ist, was man auch jungen Spielern weitergeben kann. Wenn du was tust, machst, dann kannst du was erreichen. Wenn ich aber da stehe und der muss mich dann treffen, dann wird's gefährlich. Das ist zwar leichter, aber höchstwahrscheinlich werden die anderen dann die Bälle wegnehmen. Und dann, das waren halt immer wieder so Dinge, die du dann einfach so auch mit in deinen Alltag reingenommen hast.
Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet.
Gut, ne?
Wahnsinn, werde ich nicht mehr schaffen. Ja. Gibt es Menschen, denen Sie ähnlich verbunden sind, also so wirklich beste Freunde? Und wo wohnen die?
Ja, ich habe ein paar beste Freunde, aber nicht so viele. Gut, wer sich dazu entwickelt hat, ist sicherlich einer wie Günter Netzer zum Beispiel, den ich dann hier in Hamburg kennengelernt habe, wo ich nach hier gekommen bin. Ich denke mal, meine Frau hat mal gesagt, um das mal auf die 50 Jahre ein bisschen zu relativieren, er hat immer gesagt, ich war 25 Jahre nicht zu Hause, weil ich ja immer unterwegs war. Aber nein, ich denke ganz einfach, wir beide sind, wie soll man das sagen, wie Pott und Deckel. Wir passen einfach zusammen. Wir sind zwar nicht gleichgeartet in der Form, sind schon dermaßen unterschiedlich auch, was wir eigentlich selber wollen und machen und tun, haben auch unterschiedliche Interessen. Was also wirklich sehr gut funktioniert und gute Freunde, glaube ich einfach. Ja, ich habe ein paar. Einer wohnt zum Beispiel in Bayern oben. Das ist eine Verbindung, die vor 30, 40 Jahren mein aufgestanden ist durch die Angelei und das hat sich dermaßen auf ein anderes Level bewogen. Also nicht nur über die Angelei, sondern auch aufs Private hin. Und Und so sucht man dann seine guten Freunde. Ich habe noch einen, der in Segeberg wohnt. wo ich damals, aber das auch wieder hin. Und dann Dieter Bass zum Beispiel, den ich von der Essener Zeit her noch kenne, dieser Kontakt ist auch nie abgerissen. Da weiß auch der eine oder andere, dass er sich darauf verlassen kann. Also nein, da bin ich eigentlich ganz gut gesegnet. Aber ich habe viele Freunde und da bin ich eigentlich auch mit ganz zufrieden, glaube ich.
Jetzt sagt Ihre Frau selber, Sie sind 25 Jahre nicht zu Hause gewesen. Ich kann mir Sie überhaupt nicht bei der Hausarbeit vorstellen. Gibt es denn Bereiche, Moment, wo Sie sagen, Moment, da bin ich sehr gut drin? Also kochen, abwaschen, Staubsaugen?
Ich kann Fenster putzen, kochen, abwaschen, Staubsaugen. Ich kann eigentlich alles.
Und Sie machen es auch?
Ja, natürlich, weil ich war ja öfter mal auch allein im Ausland und dann musste halt das auch machen. Also das war nie eine Kunst. Aber andersrum muss ich noch erklären, glaube ich, ist einfach zu erklären. Meine Mutter hat 5 Kinder alleine großgezogen und ich war der Älteste. Also ergibt sich das automatisch. Meine Schwester war die zweitälteste, 2 Jahre jünger. Und deswegen Kompliment erstmal nochmal an meine Mutter, die auch schon verstorben ist. Aber ich denke mal, sie hat es geschafft, aus allen 5 Kindern was zu machen. Und nein, und da gehörte das eigentlich mit dazu. Also ob das jetzt einkochen, früher wurde ja noch eingekocht in Einkochgläsern und machen und das haben wir auch alles gemacht. Also wir sind als Kinder noch von der Schule aus Kartoffeln sammeln gegangen, lesen gegangen und. Also nein, wir wurden schon richtig eingebunden. Also man hat uns auch bei und mir hat man auch beigebracht, wie man Graupensuppe kocht oder Blumenkohl und was weiß ich oder Spiegelei braten kann ich auch. Also das ist alles nicht das Problem.
Sehr gut. Unser Spiel dauert leider nicht 90 Minuten, sondern weniger als 60 Minuten. Und deswegen komme ich schon auf die letzten beiden Fragen, die jeder gestellt bekommt. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, ich denke, ich hoffe in Bostedt noch in Hamburg. Also ich wollte eigentlich nicht mehr weg.
Und Sie arbeiten dann noch?
Ja, zumindest die nächsten 2 Jahre erstmal noch. Und dann werden wir sehen, wenn die mich noch behalten wollen und ich fit bin. Das ist ja auch jetzt immer noch, muss man ganz ehrlich sagen, auch noch eine Geschichte. Wie schaffst du es körperlich? Wie geht das? Wie nimmst du es mit? Und da, solange ich da Spaß dran habe, es macht einfach Spaß. Auch weil ich jetzt im Moment wieder die Jungen sehe, auch unsere jetzt die U21 wieder, ein komplett jungen Kader. Sie brauchen ihre Zeit und dann siehst du auf einmal geht's wieder. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen, die mich dann auch immer wieder nach vorne bringen und die mich auch immer wieder anspornen, da weiterzumachen. Und bei uns im Nachwuchs muss ich halt sagen, ey, guck mal, den Jungs, jetzt kann ich den Jungs immer erklären, kommt die in den Stadion, ich sage, guckt euch das an. Fast 60.000, was hier abgeht, was hier los ist, da muss einfach Spaß machen, da hinzukommen, oder? Zu wollen, zu machen. Und nein, ich denke mal im Moment, glaube ich, deswegen sehe ich mich eigentlich jetzt auch da, dass man das, was im Moment passiert, oder ich sag mal jetzt, die Führung, die wir haben, ob es mit Bold oder Huber ist oder jetzt auch mit dem Trainer, es passt im Moment alles zusammen, die Mannschaft passt, das Stadion passt und es macht einfach Spaß, dieses Ganze zu begleiten, mitzumachen, dabei zu sein und ein Teil davon zu sein und nein, deswegen sehe ich mich die nächsten 5 Jahre immer noch hier.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ja, genauso. Ich sehe Hamburg immer noch da und ich denke auch, dass Hamburg sich mit der Europameisterschaft auch wieder im nächsten Jahr so präsentieren wird, wie Hamburg eigentlich ist, offen, ehrlich und schön vor allen Dingen. Weil Hamburg ist eigentlich für mich ist eine Traumstadt.
Das ist wohl wahr. Hamburg ist eine Traumstadt. Das war eine Traumstunde. Lieber Horst Rubisch, herzlichen Dank. Wir sind hier beide ohne Gehirnerschütterung durchgekommen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann bei einem anstehenden Jubiläum oder ähnlichen Anlässen gerne hier nochmal sprechen. Ahoi.
Okay, ahoi und vielen, vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.